HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir haben den Rückfluss aus den Haupturlaubsgebieten weitestgehend abgeschlossen.
Zurzeit ist es aber überhaupt nicht absehbar, dass ich irgendwie einen Flug bekomme. Denn die beiden Flughäfen, die Uruguay hat, sind bis auf Weiteres geschlossen. Sodass ich eigentlich praktisch keine Möglichkeit habe, auszureisen.
Wir wissen, dass sich immer noch Deutsche im Ausland befinden, die zurück möchten. Sicherlich mehrere hundert.
Ich will jetzt nach Hause.
Wir werden uns auf jeden Fall um alle bemühen.
Nach Hause.
Er hat versucht, zum Flughafen zu kommen, aber er wurde aufgehalten vom Militär, von der Polizei, wurde hingewiesen, er soll bitte zurück in sein Haus.
Es wird auch Fälle geben, wo jemand im kolumbianischen Urwald ist. Um diese Fälle kümmern wir uns auch, aber wir können natürlich nicht garantieren, dass jeder Einzelfall gelöst wird.
Ob sich die Touristen an den Kosten der Flüge beteiligen müssen, soll später entschieden werden.
Meine 3,5-jährige Tochter ist schwer behindert und wir wünschen uns so sehr, wieder in Deutschland zu sein. Nicht, dass wir hier vergessen worden sind.
Wenn sonst nichts mehr geht, dann kommt Hilfe aus der Luft. Ein Korridor wird durch den Himmel geschnitten, wie schon bei der Berlin-Blockade Ende der 40er Jahre oder eben jetzt in der Corona-Krise. Statt Rosinenbombern schickte diesmal das Auswärtige Amt Charter-Maschinen, um mehr als 240.000 Deutsche irgendwo auf der Welt abzuholen und nach Hause zu bringen. Aus dem kolumbianischen Dschungel ebenso wie aus dem Taucherparadies der Cookinseln. Teilweise habe er sich gefühlt wie der Chef des einzigen noch offenen Reisebüros in Deutschland, sagte Außenminister Maas nach dem vorläufigen Abschluss der Operation. Vorläufig deshalb, weil noch immer nicht alle zurück sind zu Hause. Deutsche mit pakistanischen Wurzeln oder mit deutschem Aufenthaltstitel, aber ohne deutschen Pass, sitzen fest. Andere kommen aus Panama nicht raus. Sie fordern: Holt uns heim, mit selbstgemalten Plakaten und einem gleichnamigen Hashtag. Hier ist H2 Kultur, der Tag. Die Letzten holt der Flieger. Das Schicksal der Gestrandeten, unser Thema heute Abend. Zu Beginn trägt Isabel Reifenrath erstmal die Daten und Fakten zusammen zur Luftbrücke.
5 Wochen lang war das Auswärtige Amt damit beschäftigt, deutsche Touristen aus dem Ausland wieder nach Hause zu holen. Vor etwa einer Woche ist sie dann gelandet, die letzte vom Auswärtigen Amt gecharterte Maschine, mit der Urlauber aus Kapstadt zurückgebracht wurden. Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich erleichtert.
Wir haben gerade mit der größten Rückholaktion der Geschichte fast 250.000 deutsche Reisende zurückgeholt.
Allein 20 Flieger waren nötig, um 15.000 Südafrika-Urlauber nach Hause zu holen. Noch mehr Urlauber waren vorher in Neuseeland gestrandet. Lange musste das Auswärtige Amt mit der neuseeländischen Regierung um die Landerechte verhandeln. Groß war die Angst, dass sich das Coronavirus durch die Rückholaktion weiter verbreiten könnte. Auch ausgefallene Urlaubsorte wurden angeflogen, zum Beispiel die südpazifischen Cookinseln. Von dort wurden aber auch andere EU-Bürger mitgenommen. Zuletzt wurden nämlich alle Aktionen europäisch abgestimmt. Innerhalb von 5 Wochen hat das Auswärtige Amt insgesamt mehr als 240.000 Deutsche aus dem Ausland zurückgeholt. Eine solche Rückholaktion hatte es vorher noch nie gegeben. Jetzt sind aber keine Charterflüge mehr geplant. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christopher Burger, sagte, die Rückholaktion sei aber nicht beendet.
Denn wir wissen, dass sich immer noch Deutsche im Ausland befinden, die zurück möchten, sicherlich mehrere hundert. Und wir kümmern uns jetzt mit den frei gewordenen Kapazitäten an unseren Botschaften und Konsulaten weiter um diejenigen, bei denen sich diese Rückkehr schwierig gestaltet. Da geht es oft um sehr komplizierte Einzelfälle, Menschen, die ohne Transportmöglichkeiten hunderte oder tausende Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt sitzen.
Noch immer halten die meisten Staaten ihre Grenzen geschlossen. In Marokko sitzen 150 Camper fest. Sie hatten keine Fähre mehr nach Spanien bekommen. Auch aus Pakistan möchten noch Deutsche abgeholt werden. Sie müssen nun aber kommerzielle Flüge nach Deutschland nehmen. Ein Flieger ging bereits mit 300 Deutschen aus Islamabad nach Frankfurt am Main. Vorrang hatten zunächst Personen mit Vorerkrankungen. Auch diese Woche soll ein weiterer Flieger von Pakistan nach Deutschland gehen. Wie teuer die Rückholaktion insgesamt wird, kann das Auswärtige Amt noch nicht sagen. Der Bundestag hat 100 Millionen € zur Verfügung gestellt. Die nach Hause gebrachten Urlauber müssen sich aber an den Kosten beteiligen.
Es wird auch Zuschüsse von Seiten der Europäischen Union geben dafür, dass wir eben auch europäische Staatsangehörige aus anderen Staaten mitgenommen haben. Und dann wird in den nächsten Tagen und Wochen darüber entschieden und auch die betroffenen Personen darüber informiert, wie hoch die Kostenbeteiligung ausfällt.
Die Rückholaktion war ein gigantischer Aufwand für die Bundesregierung. 2000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes haben Tag und Nacht daran gearbeitet, alle Deutschen zurückzuholen. Bundesaußenminister Heiko Maas dämpfte auch deshalb noch einmal alle Hoffnungen auf Sommerurlaube. Sobald werde die weltweite Reisewarnung nicht aufgehoben, sagte er.
Wir können und wir wollen im Sommer eine solche Aktion nicht noch einmal wiederholen. Und deshalb müssen wir in den kommenden Wochen sehr genau darauf achten, ob irgendwann die Voraussetzungen wieder bestehen, ungehindert reisen zu können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das aber überhaupt nicht der Fall.
Das Auswärtige Amt dürfte froh sein, dass der Großteil der deutschen Touristen erst einmal wieder sicher zu Hause ist.
Wir haben gehört, dass es einem beispiellosen Kraftakt ist, so viele Menschen extrem kurzfristig und gleichzeitig zurückzuholen. Länder in aller Welt verhängten von heute auf morgen eine Ausgangssperre. Hotels schlossen, manch ein Tourist suchte verzweifelt den Strand ab nach einer neuen Unterkunft. Eine YouTuberin schlief nächtelang in Neuseeland vor dem Flughafen. Andere wurden spontan von Einheimischen in deren Einliegerwohnung aufgenommen. Sie alle mussten irgendwie zusammengesammelt und dann rausgebracht werden aus Ländern, über die es teilweise nicht mal mehr Überfluggenehmigungen gab, geschweige denn Start- und Landerechte. Holger Feldberg ist seit 35 Jahren Lufthansa-Pilot. Er flog die erste Rückholaktion aus Neuseeland. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pierholt.
Herr Feldberg, wahrscheinlich haben Sie noch nie auf so viele Passagiere, deutsche Passagiere gewartet. Wen haben Sie da in Auckland abgeholt?
Ja, wen haben wir in Auckland abgeholt? Das war, wie Sie schon sagten, der erste Flug, der erste Evakuierungsflug. Die Auswahl der Passagiere hat erst einmal die deutsche Botschaft in Auckland getroffen. Wir hatten hauptsächlich an Bord Jugendliche, viele Work and Traveler bzw. Austauschschüler, genauso wie ältere Passagiere und Gäste mit Vorerkrankungen oder irgendwelche Gäste, die zu Risikogruppen gehörten, Familien mit Kleinstkindern oder auch Schwangere. Das war so hauptsächlich die Klientel, die wir auf diesem Flug an Bord hatten.
Von anderen Ländern war zu lesen, dass Menschen nach dem erlösenden Anruf, jetzt geht's los, nur ein paar Minuten Zeit hatten zu packen, mit halb offenen Rucksäcken kamen, stundenlang ausharrten in langen Schlangen einmal um das Terminal herum bis zum Parkhaus. Wie haben Sie das in Auckland erlebt?
Ja, wir waren ja in Auckland direkt am Flughafen untergebracht aufgrund der Ausgangssperre und ich war bereits 4 Stunden vor Abflug dann in der Abflugshalle und habe das gesehen. Die Gäste sollten bereits über 4 Stunden vor Abflug spätestens am Flughafen sein, hatten auch Schwierigkeiten eben aufgrund des Lockdowns dorthin zu kommen. Und nur wer auf der Liste der deutschen Botschaft war, durfte dann erst einmal ins Terminal, um dort dann sein Gepäck abzugeben. Und viele Gäste haben mir erzählt, dass es tatsächlich schwierig war, überhaupt zum Flughafen zu kommen, weil auch viele Taxen einfach nicht mehr fuhren, der öffentliche Verkehr war eingestellt. Da gab es sicherlich einige Herden.
Es gab ja auch kein elektronisches Boarding mehr, alles sehr spontan, ein bisschen improvisiert. Das heißt, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben dann die Boardkarten mit der Hand ausgefüllt?
Richtig, das waren allerdings nicht unsere Kollegen, sondern das waren Kollegen von Air New Zealand in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und von der Deutschen Neuseeländischen Handelskammer, die dann mit handgeschriebenen Listen die Boardkarten ausgefüllt haben und die Plätze abgehakt haben auf Bildern, wo die Plätze aufgeteilt waren. Und so war es auch wirklich spannend bis zum Schluss, ob wir eventuell zu wenig oder zu viele Gäste an Bord hatten. Zu viele wäre schlecht, zu wenig noch schlechter.
Und mussten Sie auch Menschen abweisen?
Nein, wir haben wirklich Glück gehabt. Also es gab natürlich ein paar sogenannte No-Shows, Leute, die es wahrscheinlich aufgrund des Lockdowns nicht zum Flughafen geschafft haben. Dann gab es auch noch sehr viele, die dort auf der Warteliste standen. Und im Endeffekt haben wir es mit recht kreativen Lösungen, indem wir wirklich auch alle Notsitze, die wir zur Verfügung hatten, geschafft, dass wir wirklich alle Leute mitgenommen haben. Auch die Gäste waren sehr kooperativ. Viele Gäste, die kleine Kinder hatten, aber für die Kinder trotzdem für den immerhin 22 bis 24 Stunden langen Flug einen Platz hatten, haben sich ganz spontan bereit erklärt, ihre Kinder für den gesamten Flug auf den Schoß zu nehmen, um somit dann halt noch Plätze für weitere Gäste freizumachen.
Und wo hat sich Ihre Crew dann ausgeruht, wenn die sich nicht mehr hinsetzen konnte?
Nein, also die konnte sich natürlich schon hinsetzen. Allerdings war es so, dass die Crew hat ja einen Ruheraum im Flugzeug für die Pausen. Das heißt, während der Zeiten, wo kein Service stattfindet, kann die Hälfte der Besatzung sich in einen Ruheraum zurückziehen. Der ist für die Gäste nicht zugänglich und dort ein wenig ausruhen. Und ansonsten war das natürlich auch für die Crew ein sehr, sehr anstrengender Einsatz.
Als dann die Menschen in der Maschine waren, wie haben Sie die Stimmung erlebt? Waren die Leute einfach nur froh, dass es jetzt endlich losgeht oder konnten die es noch gar nicht fassen?
Das war eine Mischung aus großer Erleichterung und Erschöpfung. Also sie waren teilweise wirklich fertig aufgrund der langen Anstrengung und der langen Ungewissheit. Auf der anderen Seite waren sie irrsinnig glücklich, an Bord zu kommen oder zu sein. Und ich wüsste nicht, dass ich mal eine so glückliche Passagiere auf einem Flug gehabt haben.
Einige Ihrer Kollegen erzählten, dass manche Passagiere so glücklich waren, dass sie die Crew beschenkt haben. Osterhasen sind da zum Beispiel rumgereicht worden. Es wurde viel applaudiert. Haben Sie Ähnliches erlebt?
Ja, auch ich bin natürlich vorne im Cockpit nicht so direkt involviert und bekomme das mit. Ich war aber beim Ein- und beim Aussteigen dabei. Da hat man das schon gemerkt. Sehr große Erleichterung, viel Dankbarkeit. Und von den Osterhasen, die Sie gesprochen haben, haben wir natürlich auch welche ins Cockpit bekommen. Und ich habe auch nach dem Flug von mehreren Gästen, für die wir halt kreativ noch eine Lösung finden könnten, noch sehr liebe Briefe bekommen, Fotos bekommen und teilweise Pralinen zugeschickt bekommen. Also man hat schon gemerkt, die Dankbarkeit war sehr groß.
Dieser Flug war auch für Sie eine Premiere. Die Lufthansa fliegt Auckland normalerweise nicht an. Das heißt, Sie konnten eben auch nicht auf Navigationsdaten vom Bordcomputer zurückgreifen. Wie haben Sie dann also Ihren Weg gefunden?
Also da muss man sagen, das Ganze ist ja eine Teamleistung. Das heißt, bereits im Vorfeld haben da unsere Kollegen am Boden und bei der Operation sehr viel geleistet. Sie haben sich mit anderen Airlines, die diese Strecke regelmäßig fliegen, in Verbindung gesetzt und uns deren interne Informationen zur Verfügung gestellt. Wir hatten tatsächlich nicht alles in unserem sogenannten Navigationscomputer, aber selbstverständlich hatten wir Kartenmaterial dabei. Und das ist ja jetzt kein Problem. Früher sind wir auch nur mit Karten geflogen, ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber problemlos möglich. Und ich hatte zusätzlich noch privat aus meiner Privatfliegerei elektronisches Kartenmaterial, was zur Unterstützung noch mitgenommen werden konnte.
Sie hätten diesen Flug nicht fliegen müssen. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Warum?
Ja, warum? Also man kann sich ja sehr gut in die Lage versetzen von denen, die dort im Ausland sind und gerne nach Hause möchten. Von daher war das eigentlich, die Frage hat sich nie gestellt. Ich habe den Anruf bekommen von meinem Flottenchef und ich glaube, ich habe 3 Sekunden gebraucht, um Ja zu sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Kollegen gibt, die sich da gegen entscheiden würden.
Die Lufthansa fliegt aktuell so gut wie gar nicht mehr, Sie also auch nicht. Was bleibt Ihnen von dieser Luftbrücke in Erinnerung?
Also am meisten bleibt mir in Erinnerung von dieser Luftbrücke meine Crew, für die das sehr anstrengend war, auch für die Kabinenbesatzung und wie dort aus einer zusammengewürfelten freiwilligen Crew ein Team geworden ist, das so toll miteinander gearbeitet hat, sich immer wieder aufgefangen hat und bei allen Härten, die dort bei dem Flug waren, nicht einmal ein Zeichen von Müdigkeit oder von Lustlosigkeit gezeigt hat. Das war für mich wirklich das, was am meisten in Erinnerung bleiben wird.
Holger Feldberg, Lufthansa-Pilot, der hat den ersten Luftbrückeflieger aus Neuseeland geflogen. Dankeschön für das Gespräch. In Neuseeland war ja zwischendurch gar nichts mehr klar. Die Regierung brach die Rückholaktion ab, um zu klären, ob der Rücktransport ohne Gefährdung für die eigene Bevölkerung überhaupt gewährleistet werden kann. Also banges Warten für 12.000 deutsche Touristen. Nach einer Intervention auf Ministerebene wurden Flüge dann aber wieder aufgenommen und es gab einen emotionalen Abschiedsmoment. Der Sky Tower in Auckland wurde schwarz-rot-gold angestrahlt für The Germans. Kurzum, es gibt Horrorreisen und es gab sie auch schon früher.
Meine Vorstellung von der schlimmsten Reise ist davon geprägt, dass ich vor langer Zeit in meiner Kindheit ein Buch über Scotts Antarktis-Expedition las, die nur wenige Tage vor meiner Geburt im Jahre 1912 ein tragisches Ende gefunden hatte. Das Buch hieß The Worst Journey in the World und noch heute erinnere ich mich an dieses Werk, wenn ich an schlechte Reisen denke. Am schlimmsten, in einem absoluten Sinn, ist diejenige Reise, die, wie die Unternehmungen von Scott oder Bering, im Tod endet. Wir bewundern die Tapferkeit, mit der diese Männer alle Widrigkeiten ertrugen und die grimmige Resignation, die aus Scotts letzten Tagebucheintragungen spricht. Wir werden bis zum Ende durchhalten, aber wir werden natürlich schwächer und das Ende kann nicht mehr fern sein. Es ist schade, aber ich glaube, ich kann nicht mehr schreiben. Das war, nachdem Scott und seine Gefährten erfahren hatten, dass ihre Anstrengungen umsonst gewesen waren, dass Amundsen den Pol vor ihnen erreicht hatte. Ihr Gefühl des Scheiterns wurde durch die wachsende Gewissheit verstärkt, dass sie in der bitteren Kälte vor Entkräftung und Hunger das Basislager nicht mehr lebend erreichen würden. Hinter all der übergroßen Selbstbeherrschung muss Angst gesteckt haben und eine zunehmende Ahnung von der Sinnlosigkeit ihres Heldentums.
George Woodcock, meine schlimmsten Reisen. Sie hören H2 Kultur, der Tag, die letzten holt der Flieger, das Schicksal der Gestrandeten. Wer es dann doch geschafft hat, sein Zwangsexil zu verlassen, Straßensperren zu überwinden und rigide Polizeikontrollen irgendwo auf der Welt, der erlebte dann aber häufig Chaos am Flughafen, obwohl die Terminals ja eigentlich menschenleer waren. Aber an manchen Tagen hatte Deutschland 20 Flugzeuge parallel in der Luft. Da habe es stellenweise geruckelt, hieß es vom Auswärtigen Amt. Wie es geruckelt hat, kann uns Gabriele Engelmann beschreiben. Rentnerin aus Frankfurt. Sie gibt nebenbei Deutschkurse für Ausländer. Guten Abend.
Hallo, Frau Pierrot.
Frau Engelmann, Sie waren zum ersten Mal in Ihrem Leben in Mexiko, zusammen mit einer Freundin, die regelmäßig dorthin fliegt, um ihren Cousin zu besuchen. Eigentlich wollten Sie beide reisen, entschieden sich dann aber aufgrund der immer unklareren Lage zurück nach Deutschland zu fliegen und haben versucht, das auf eigene Faust zu organisieren. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also wir wollten ja eigentlich noch eine schöne Reise durch die Canyons machen und haben dann nach einer Woche gemerkt, nachdem wir dort waren, das wird wohl nichts mehr, weil dann die Nachrichten eben aus Deutschland kamen. Und dann haben wir festgestellt, dass der Rückflug, der über New York gehen sollte, über Chicago gehen sollte, dass das wahrscheinlich ein Risiko ist. Und wir haben dann bei der Lufthansa umgebucht, eben zum Direktflug nach Frankfurt. Und der wurde uns dann kurzfristig 3 Tage vorher abgesagt. Man sollte dann eine Hotline in Frankfurt anrufen. Glücklicherweise konnte das meine Tochter machen, die dann eine Dreiviertelstunde in der Hotline saß. Das hätte ich ja aus Mexiko aus gar nicht machen können. Und dann haben wir natürlich geguckt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einen Flug gefunden, noch mit Air Canada über Toronto. Das war uns zwar auch nicht so geheuer, weil irgendwie Zwischenstopp, da wusste man ja nicht, was passieren sollte. Dann haben wir uns auf eine Condor-Liste gesetzt, die auch irgendwo angeboten wurde. Und dann gab es ja noch die Liste des Auswärtigen Amts. Da haben wir uns auch draufsetzen wollen. Und das klappt aber irgendwie technisch überhaupt nicht aus Mexiko raus. Also wir sind irgendwie verzweifelt, sind mal wieder rausgeflogen und haben das auch dann über Deutschland gemacht. Also haben dann meine Tochter angerufen, die das dann versucht hat, aus Deutschland rauszumachen. Und ihr ist es dann auch tatsächlich gelungen, sich da auf die Liste einzutragen, also uns auf die Liste einzutragen.
Und da waren Sie dann erfolgreich?
Da waren wir dann erfolgreich, genau. Aber das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, weil wir haben ja erst nichts gehört. Dann war ein Flug angesetzt für einen Freitag in der Woche. Und dann bekamen wir die Nachricht, dass wir auf diesem Flug nicht drauf sind. Und dann haben wir aus Deutschland gehört, dass es nur noch einen einzigen Flug aus Mexico City geben wird. Und da waren wir natürlich schon ein bisschen aufgeregt, werden wir den bekommen. Und dann haben wir tatsächlich eine Nachricht bekommen, sonntags für den Flug dienstags. Und da waren wir sehr erleichtert. Und
Und nach diesem ganzen Hin und Her waren Sie dann also am Flughafen in Mexico City. Mit wie vielen anderen Deutschen haben Sie da zusammen gewartet?
Oh Gott, ich kann es nicht. Also es waren Hunderte von Menschen. Und vor allem, wir sollten ja schon 8 Stunden vor dem Flug dort sein. Wir waren dann 10 Stunden vor dem Flug dort und kamen da an auf dem Flughafen. Und da waren schon ganz viele Menschen vor uns in der Schlange. Da lagerten ganz viele junge Leute, die da irgendwie im Austauschprogramm waren, schon vor uns. Und während wir dann da standen, kamen immer noch von vorne immer mehr Leute. Also ich kann schlecht schätzen, aber also 400, 500, 600 Leute waren es auch bestimmt. Also es war unglaublich.
Eine Riesenschlange, stundenlanges Stehen, stundenlanges Sitzen. Welche Gesundheitschecks gab es in Mexiko, bevor Sie in die Maschine gestiegen sind?
Also bevor wir dann zum Schalter kamen, wurde uns das Fieber gemessen und dann durften wir auch erst durch. Und dann hatten wir nochmal 2-3 Stunden einfach warten vor dem Sicherheitsbereich. Und bevor wir dann in den Sicherheitsbereich gingen, mussten wir nochmal ein Formular ausfüllen und da wurde nochmal das Fieber gemessen.
Und dann hat sich die Karawane in Bewegung gesetzt, das Boarding begann. Wie sind die ganzen Menschen im Flieger verteilt worden?
ziemlich eng. Also der Flieger war total voll. Es gab keinen einzigen leeren Platz und es hat uns schon etwas gewundert, aber es war natürlich auch klar, es waren so viele Menschen und es sind ja viele von denen, die eben in der Schlange gestanden haben, nicht mitgekommen. Ja? Und sie haben halt alle mitgenommen, die sie in den Flieger reinbekommen konnten. Ja.
Und das ohne Maske?
Ohne Maske, ja, das hätten wir uns halt gewünscht, das wäre schön gewesen, wenn wir wenigstens eine Maske bekommen hätten, ja.
Nach vielen Stunden Flug kamen Sie in Frankfurt an und dann?
Ja, dann auf dem menschenleeren Flughafen und das Einzige, was es gab, war natürlich die Kontrolle. Witzigerweise wurde ich sogar zweimal kontrolliert von dem Passbeamten, was mich sehr gewundert hat. Aber
Ihr Pass wurde kontrolliert?
Sonst war kein Mensch da auf diesem Flughafen. Ja. Also irgendjemand, der einem vielleicht mal eine Auskunft hätte geben können, was kann man noch tun oder was ist zu beachten oder irgendwas. Also es war gar niemand da.
Sind Sie denn gesundheitlich in Augenschein genommen worden?
Nein, überhaupt nicht. War ja niemand da. Es war wirklich, also Pass wurde kontrolliert, das war scheinbar sehr wichtig, aber alles andere war kein Thema.
Ja. Also um das nochmal festzuhalten, Sie durften den Flughafen verlassen ohne irgendeine Gesundheitsprüfung. Sie konnten aussteigen, direkt weiterreisen, das haben Sie dann auch getan. Und,
ja, genau. Also es war niemand war da.
Ihr Mann ist herzkrank, ihn wollten Sie natürlich schützen. Wie sind Sie damit umgegangen, dass vielleicht Sie selbst ja auch ein Risiko in sich tragen?
Ja, das war natürlich eine Schwierigkeit. Also ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte. Wir haben dann versucht, und in der Wohnung halt Abstand zu halten, also was natürlich ziemlich schwierig ist. Also sozusagen eine Quarantäne in der Wohnung mit jemandem anderem. Also das war, also gut, ich konnte im anderen Zimmer schlafen, aber ansonsten ist man sich dann natürlich begegnet. Und wir haben natürlich auch im Wohnzimmer zusammengesessen mit entsprechenden Abstand, aber es ist schon eine schwierige Situation, ja. Und ich war mir nicht immer sicher, ob da auch der Abstand groß genug war. Und zu der Zeit hatten wir noch keine Masken, ja. Die haben wir dann auch erst bekommen.
Also der Umgang am Frankfurter Flughafen, der war sehr lax. Was hätten Sie sich gewünscht?
Ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass da irgendjemand ist oder so ein Infostand irgendwie, wo man auch dann, wo einem Fragen beantwortet werden. Was mache ich jetzt in dieser Situation? Oder zum Beispiel wussten wir auch nicht, also meine Freundin war ja dabei, die musste ja weiter, ich wohne in Frankfurt, sie wohnt in Hamburg. Wir waren nicht sicher, ob sie nach Hamburg kommt, was kann ich mit ihr machen, wo kann ich sie unterbringen, kann sie zu mir kommen. Also wir hatten viele Fragen und es war niemand da, der einem da hätte helfen können. Ja.
Gabriele Engelmann aus Frankfurt, Dankeschön. Ja. In Deutschland wurden alle Schulen geschlossen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Zum selben Zeitpunkt allerdings konnte man noch völlig unbehelligt einreisen. Während selbst in einem Entwicklungsland wie Sri Lanka am Flughafen schon überall Wärmebildkameras standen. Hätte ein Passagier dort Fieber gehabt, wäre er sofort rausgefischt worden. Anders im hochentwickelten Deutschland. Inzwischen, heißt es vom Auswärtigen Amt, seien wir hierzulande aber eine Stufe weiter in Sachen Rückholungen. Jetzt geht es nicht mehr um Pauschalreisende, sondern um Einzelfälle, für die es keine einfachen Lösungsschablonen gebe. Welche Einzelfälle das sind, beschreibt Hadija Haruna Ölker am Beispiel Gestrandeter in Pakistan.
Hamas, garantieren Sie die Rückreise unserer Angehörigen aus Pakistan. Hashtag holt sie heim.
So titelt eine Petition, die sich aktuell um rund 130 Menschen kümmert, die in Pakistan unter strikter Ausgangssperre festsitzen. Es sind deutsche Staatsbürger pakistanischer Herkunft und Menschen mit deutschen Aufenthaltstiteln und Lebensmittelpunkt in Deutschland. Die meisten waren auf Familienbesuch in Pakistan, bevor es zum Lockdown und der Schließung der Flughäfen kam und ihre Flüge storniert wurden. Viele von ihnen haben sich frühzeitig auf der Krisenversorgungsliste der Bundesregierung Elefant und auf rückholprogramm.de eingetragen, um nach Deutschland geholt zu werden. Insgesamt wurden 625 Betroffene dann Ende März und Anfang April auf 2 Flügen nach Hause geholt. Danach aber saßen noch rund 300 Gestrandete aus Deutschland in Pakistan fest.
Wir wissen, dass es in Pakistan noch weiteren Bedarf an Ausreisemöglichkeiten gibt und darunter auch Menschen sind, die sich bereits vor den ersten Rückholflügen als ausreisewillig registriert hatten,
erklärte das Auswärtige Amt schriftlich auf Anfrage der TAG-Redaktion. Und dass der Fokus der 2 Charterflüge bei der Rückholung insbesondere auf Menschen mit gemeldeten Vorerkrankungen gelegen habe. Doch seien auch unter den jetzigen Gestrandeten in Pakistan weitere Risikokandidatinnen und ältere Menschen, heißt es in der Petition. Die Betroffenen werfen der Botschaft und dem Auswärtigen Amt Untätigkeit und Desinteresse vor. Unverständlich ist ihnen, warum nicht von vornherein mehr als 2 Rückholflüge geplant worden seien, damit alle hätten zurückkommen können, wie dies zum Beispiel in Neuseeland mit über 20 Flügen geschehen sei.
Wir haben das Gefühl, wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Die Botschaft vor Ort und das Auswärtige Amt geben unterschiedliche, manchmal widersprüchliche Informationen heraus.
Wird Bushra Butt aus Frankfurt auf der Seite der Beratungsstelle Response der Bildungsstätte Anne Frank zitiert. In Pakistan hat sie ihre alte Mutter besucht. Und wie viele der Reisenden hat sie keinen deutschen Pass, lebt aber bereits seit 1988 in Deutschland. Auch ihre Kinder sind dort geboren, die sich jetzt Sorgen um ihre Mutter machen. Butt hatte sich direkt bei der deutschen Botschaft gemeldet. Doch weil sie keine Deutsche ist, konnte sie sich nicht auf der Krisenversorgungsliste eintragen. Und vom Auswärtigen Amt heißt es, dass sich das Rückholprogramm prioritär an deutsche Pauschal- und Individualreisende gerichtet habe, die dort ohne Kontakte gestrandet seien. Im Rahmen der Möglichkeiten würden auch Drittstaatler wie Butt mitgenommen. Rechtlich sei aber Pakistan für sie zuständig. Butt ist verzweifelt, weil sie den Eindruck hat, die deutsche Botschaft wolle die Zeit aussitzen und setze darauf, dass sich die restlichen Gestrandeten einen der überteuerten Sonderflüge leisten, die unregelmäßig fliegen und in einer Art Ticketlotterie ergattert werden müssen.
Die deutsche Botschaft sagt, es gibt doch Alternativen. Nutzt die. Dass wir eventuell weder die finanziellen noch die psychischen Kapazitäten haben, bedenkt niemand. Und den Sonderflug nach London kann ich nicht nehmen. Dafür bräuchte ich ein Visum, das ich nicht bekommen werde.
Mitte April hieß es von Seiten des Auswärtigen Amtes, dass es Bemühungen gebe, auch für die verbliebenen Fälle aus Deutschland eine Lösung zu finden. Deshalb hatten viele der Betroffenen große Hoffnung in einen Sonderflug der staatlichen pakistanischen Fluglinie PIA gesetzt, der Ende April einmalig direkt nach Frankfurt geflogen ist. Beim Hinflug nahm die Airline 300 Gestrandete aus Pakistan mit. Viele von ihnen EU-Ausländer. Ein paar wenige Pakistaner aus Deutschland. Sie hatten Glück.
Glück hatten auch 2 Tanten, ein Onkel und die beste Freundin von Ayesha Khan. Sie haben es zurückgeschafft. Ayesha Khan ist Netzaktivistin und Social-Media-Redakteurin. Sie hatte zuvor schon begonnen, auf einer Liste die Namen derjenigen zu sammeln, die in Pakistan festsitzen und raus wollen. Guten Abend, Frau Khan.
Hallo, guten Abend.
Wir haben gerade gehört, Sie haben aktuell rund 100 Personen auf Ihrer Liste, Menschen, die aus Pakistan weg und nach Deutschland rein wollen. Welche Personen sind das?
Ja, genau. Also wir gehen jetzt von ungefähr 100 aus. Darunter sind Menschen, die in Deutschland leben, ihren Lebensmittelpunkt hier haben, ältere Menschen, Familien, Alleinreisende, ja.
Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass Richtung Neuseeland 20 Sonderflüge organisiert wurden, aber nur 2 nach Pakistan mit 625 Reisenden. Kann man das denn vergleichen? Waren dort in Neuseeland, einem Touristen-Hotspot, nicht vielleicht auch einfach deutlich mehr Deutsche vor Ort als in Pakistan?
Ja, definitiv waren da mehr Menschen. Wir haben aber schon rechtzeitig gewusst, dass 2 Flüge nicht ausreichen werden. Das war unser Problem. Unser Problem war nicht, dass wir später oder jetzt noch mehr Flüge fordern, sondern wir wussten von Anfang an, 1 Flieger oder 2 Flieger werden nicht reichen. Und deswegen war klar, wir brauchen mehr als 2 Flieger.
Sie wussten das aufgrund Ihrer Liste?
Genau.
Im Nachbarland Indien ist das mit dem Krisenmanagement ganz anders gelaufen. Hat der Botschafter schon Mitte März versucht, alle ausfindig zu machen und zusammenzutrommeln. Wo sehen Sie da im Vergleich Fehler im Krisenmanagement der deutschen Botschaft in Pakistan?
Wir hatten leider bis Ende März gar keinen Kontakt zur Botschaft der Islamabad. Sie haben nicht reagiert auf Anrufe und E-Mails. Wir sind immer vertröstet worden vom Auswärtigen Amt, dass für Pakistan keine Rückholaktion vorgesehen ist und Pakistan stünde auf keiner Liste und würde auch nicht priorisiert werden. Und das war leider bis Ende März der Fall.
Im Beitrag eben ist das angeklungen, wenn Menschen, die aus Pakistan raus wollen, weil sie in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, nicht raus können, dann sagt das Auswärtige Amt, dafür ist rein rechtlich Pakistan zuständig. Sie hingegen sehen Deutschland in der Verantwortung. Warum?
Weil wir meinen, dass Menschen, die hier schon seit über 30 Jahren leben, ihre Kinder hier zur Welt gebracht haben und hier arbeiten, definitiv auch Deutsche sind und sie haben ihren Lebensmittelpunkt hier. Sie arbeiten hier, die Kinder gehen hier zur Schule, sie sind hier versichert. Und für den Fall der Fälle sollten sie während einer Pandemie doch lieber zu Hause sein. Und das ist nun mal Deutschland.
Das heißt, Sie werfen der Botschaft und dem Auswärtigen Amt vor, zu unterscheiden in Menschen erster und zweiter Klasse?
Ja, das tun tun wir.
Und das zumindest ist für Sie eine Form von Rassismus?
Genau, zumindest die Leute, die in Pakistan sind, haben sich so gefühlt. Nachdem sie sich die Fotos angeguckt haben der anderen Rückkehrer, haben sie sich halt ständig gefragt, warum werden wir nicht zurückgeholt?
Nun wurde als Argument von deutscher Seite Jans Feld geführt, wer Verwandte in Pakistan hat, der ist erstmal versorgt, anders als klassische Touristen ohne jeden Kontakt, weshalb die ohne Kontakt vorgingen. Das überzeugt sie nicht.
Das verstehen wir, aber auch Urlaub bei Verwandten muss irgendwann mal zu Ende gehen. Also wie lange soll man auch bei Verwandten bleiben? Irgendwann reicht's nicht mehr, Menschen gingen die Medikamente aus, es waren Babys da, die haben Babynahrung gebraucht. Und es gab ganz viele solcher individuellen Geschichten von Menschen, denen es nicht gut ging und die wollten und müssen halt auch einfach mal nach Hause irgendwann.
Wie ist das denn jetzt, wenn ich in Pakistan versuchen würde, ein Ticket zu bekommen für einen, wie wir hörten, überteuerten Sonderflug? Aber es gibt ja hin und wieder noch einige. Wo müsste ich den buchen und wie viel müsste ich bezahlen?
Also das ist abhängig von der Airline. Es gibt momentan 2 Flüge, die verkehren. Und die Tickets, an die kommt man nur in bestimmten Verkaufsstellen oder online ran. Und es wollen ja nicht nur Deutsche raus aus Pakistan, das ist das Problem. Es wollen viele Menschen raus, Briten und Amerikaner. Und deswegen ist es sehr schwer, an diese Tickets ranzukommen. Und der Preis, der schwankt so zwischen, also es geht ab 800 Euro los, aber es gibt auch Tickets für 4000 Euro.
Und Sie sagen, viele haben 5, 6 Jahre lang gespart, um zur Hochzeit oder zur Beerdigung nach Pakistan zu fliegen und die können das nicht stemmen.
Ja, genau, das geht nicht. Es geht nicht, wenn man mit einer 6-köpfigen Familie in Pakistan ist, dass man vielleicht mittlerweile schon zum 3. Mal umbuchen muss und neue Tickets kaufen muss. Irgendwann gehen einem die finanziellen Ressourcen aus.
Sie haben gesagt, es gibt unter den Menschen in Pakistan, die zurück wollen, auch Kranke. Und ein Land wie Pakistan ist für die ein besonderes Risiko, weil das Gesundheitssystem des Landes für diese Pandemie nicht gerüstet ist. Was sind das denn für Krankheiten?
Das sind unterschiedliche Krankheiten. Wir haben Menschen mit Diabetes, denen ging das Insulin zum Beispiel irgendwann aus. Wir hatten aber auch Menschen mit Stoffwechselerkrankungen oder Herzproblemen. Und am Anfang der Pandemie hatten wir sogar 2 schwangere Frauen auf der Liste.
Und die sind wieder zurück?
Die sind zum Glück wieder zurück.
Es heißt, ein 61 Jahre alter Mann aus Offenbach sei gestorben an Herzversagen. Ist das nachweislich geschehen in Pakistan wegen eben des Rückholstresses, weil er festsaß?
Also seine Kollegen und Verwandten hier in Deutschland sagen, er hat sich sehr viele Sorgen gemacht, auch um seinen Job, weil er wohl Angst hat, er würde seinen Job verlieren und könnte dann nicht mehr für seine Familie sorgen. Und er hat die ganze Zeit versucht, privat zurückzukommen, aber es gab halt natürlich keine Rückkehrmöglichkeit. Und die Familie sagt uns, dass er dann vor Sorge so krank geworden ist, dass er dann verstorben ist an einem Herzinfarkt.
Wie geht es jetzt weiter mit den Gestrandeten in Pakistan? Das heißt, es könnte jetzt nun doch möglicherweise einen 3. Flug geben.
Ja, da sind wir halt sehr von der Botschaft abhängig und vom Auswärtigen Amt. Aber im Moment versuchen die Personen alles Mögliche, um privat erstmal zurückzukommen. Versuchen halt bei dieser Ticketlotterie irgendwie mitzumachen und irgendwie ein Ticket zu ergattern, weil sie einfach nur erstmal zurück wollen. Also den meisten ist jetzt, sie können nicht mehr, sie sind mittlerweile 2 oder 3 Monate schon in Pakistan und ihnen gehen langsam die Ressourcen aus, sie sind auch psychisch am Ende einfach und hoffen tut keiner mehr auf einen 3. Rückholflug, das ist klar, aber es gibt ja auch Menschen, die können halt einfach nicht anders und müssen warten.
Aber ist das nicht auch zumutbar, privat die Rückreise zu organisieren? Der Staat kann ja nicht für alle Eventualitäten aufkommen, all-inclusive-mäßig.
Das stimmt. All-inclusive wäre auch eine Rückholaktion nicht, weil die müssen die Menschen ja auch selber bezahlen, selbst wenn sie durch das Rückholprogramm zurückgeholt werden. Aber das Problem ist einfach, die Menschen haben ja oder versuchen ja privat zurückzukommen. Aber wenn man 3-mal ein neues Flugticket kaufen muss, wie gesagt, gehen einem irgendwann die Ressourcen aus. Und dann erwartet man wenigstens von der Botschaft konsularische Unterstützung oder Hilfe, dass einem da geholfen wird, Alternativen zu finden. Aber auch das hat sich schwierig gestaltet in der Kommunikation.
Ayesha Khan, sie ist Netzaktivistin, Social-Media-Redakteurin und setzt sich für Menschen in Pakistan ein, die aus dem Land noch nicht raus konnten. Danke sehr für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, die Letzten holt der Flieger, das Schicksal der Gestrandeten. Gestrandet waren viele auch in Marokko. Dort stauten sich zum Beispiel zwischendurch deutsche Wohnmobile an der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta. Andere Camper saßen 1000 Kilometer von der Küste entfernt in kleineren Orten, manche auch mitten in der Wüste und der steigenden Hitze in einer Oasenstadt. Für sie ist das Paradies zur Hölle geworden. Andere wiederum erleben Urlaub wie eine Fotokollage.
Ich habe sacharinweiße Strände gesehen, Wasser von hellstem Azur. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung. Und einen tropischen Mond, der am Himmel hing wie eine fette Zitrone, statt des spröden Gesteinsbrockens unter dem gewohnten US-Sternenzelt. Ich habe mich sogar, wenn auch nur kurz, in eine Conga-Polonaise eingereiht. Ich habe jede Menge weißer Ozeanriesen gesehen. Ich habe Schwärme winziger Fische mit fluoreszierenden Flossen gesehen. Ich habe die Nordküste von Jamaika gesehen. Ich habe die 145 Katzen im Haus von Ernest Hemingway in Key West, Florida gesehen. Gerochen übrigens auch. Ich kenne inzwischen den Unterschied zwischen einfachem Bingo und Prize O und weiß, was ein Bingo-Multibonus ist. Ich habe Camcorder gesehen, für die man eigentlich einen Kamerawagen gebraucht hätte. Ich habe Gepäckstücke, Sonnenbrillen und Kneifer in schreienden Neonfarben gesehen. Und ich habe festgestellt, dass es über 20 verschiedene Marken von Badelatschen gibt. Ich habe erfahren, dass jenseits von Ultramarinblau noch eine Steigerung möglich ist. Ich habe während dieser einen Woche mehr und vor allem besser gegessen als jemals zuvor in meinem Leben. Und während ich dies tat, habe ich am eigenen Leib den Unterschied zwischen Rollen und Stampfen eines Schiffs bei schwerer See erlebt.
Ein Auszug aus David Foster Wallace Roman. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, erschienen bei Kiwi. Aktuell hingegen verwandeln sich Urlaubsorte in Festungen. Das war besonders eindrücklich zu erleben in Cusco, der alten Inka-Hauptstadt im Andenhochland in Peru. Mehr als 1000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lima. Hier saßen vornehmlich junge Urlauber wochenlang in einem Hostel fest mit einer Stunde Hofgang am Tag. Dort hatte es Corona-Fälle gegeben. Erst nach wochenlangen diplomatischen Verrenkungen der Bundesregierung kamen sie raus. Anders in Nicaragua. Dort gab es Ende April sogar noch öffentliche Boxkämpfe. Das Nummerngirl trug allerdings Mundschutz. Ein Überblick über die Situation in Südamerika von Ivo Maruschik.
Fast überall in Südamerika gelten strikte Ausgangssperren, mit Ausnahme von Brasilien. Dafür sind die Beschränkungen in den spanischsprachigen Ländern wesentlich strenger als in Deutschland. Ausflüge oder auch nur Spaziergänge sind praktisch überall verboten. In Bogotá in Kolumbien dürfen Männer und Frauen sogar nur tageweise abwechselnd auf die Straßen zum Einkaufen. Und anders als in Deutschland sind auch Reisen im Inland, selbst mit gutem Grund, nicht mehr erlaubt. Es gibt keine Flüge mehr und auch keine Fernbusse. Auch deswegen hat es Wochen gedauert, die Touristen aus Peru und aus Argentinien zurückzuholen. Viele haben abenteuerliche Reisen hinter sich, um sich in die jeweilige Hauptstadt durchzuschlagen. Trotzdem gibt es noch immer Gestrandete, denn die Rückholflüge waren für Touristen gedacht. Menschen, die sich als Studenten oder als zeitweilig Entsandte für Unternehmen in Südamerika aufhalten, stecken jetzt hier fest. Und bei der Einstellung des Flugverkehrs Mitte März war auch nicht klar, wie lange die Flieger am Boden bleiben. Es gibt jetzt auch Touristen, die längere Reisen geplant hatten und im Mai zurück wollten und die glaubten, der Flugverkehr werde bald wieder aufgenommen. Argentinien hat jetzt aber erklärt, dass erst im September wieder Flüge starten dürfen. Außerdem gibt es in Südamerika noch unzählige weitere gestrandete Menschen, die verzweifelt zurück in ihre Heimat wollen, aber nicht wissen wie. Im eigenen Land gestrandete, Beispiel Peru. Dort wollen hunderttausende Menschen aus der Hauptstadt Lima zurück aufs Land zu ihren Familien. In Lima können sie wegen der Corona-Beschränkungen kein Geld mehr verdienen. Deswegen machen sie sich zum Teil schon in großen Elendsmärschen zu Fuß auf, zurück in ihre Dörfer. Ähnliche Bilder gibt es auch aus Kolumbien. Dort sind es vor allem Flüchtlinge aus Venezuela, die jetzt ebenfalls nicht mehr über die Runden kommen und die trotz der Misere in ihrem Heimatland zurück wollen.
Die Corona-Beschränkungen in Südamerika lassen Menschen stranden, auch Rebecca Geis, Yoga-Lehrerin aus Frankfurt. Eigentlich war sie auf Tour durch Südamerika, gab hier und da Yogakurse, das lief gut an. Dann aber kam die Pandemie und nun lebt sie in Panama bei einer Amerikanerin, die nicht aus den USA zurückkommen kann und passt dort auf Haus und Hund auf. Guten Abend.
Hallo.
Frau Geis, wie sind Sie in Panama und in diesem Haus gelandet?
In Panama bin ich gelandet, indem ich über die Grenze von Costa Rica gegangen bin.
Planmäßig?
Planmäßig ja, weil ich ein Jobangebot hatte, also für Yoga-Unterrichten und Retreats hosten. Genau, und in dem Haus bin ich gelandet, glücklicherweise in der Wohnung hier, aufgrund dessen, dass es sich anbahnte mit dem Coronavirus und Reisen nicht mehr möglich war. Und so war das eine Last-Minute-Geschichte über trustedhousesitting.com.
Unter welchen Bedingungen leben Sie da in Panama? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Bedingungen hier sind, dass Frauen aktuell montags, mittwochs und freitags das Haus verlassen dürfen für maximal 2 Stunden. Diese 2 Stunden sind vorgegeben nach der Nummer in unserem Reisepass und dürfen auch rein und nur und ausschließlich genutzt werden, um zum Supermarkt zu gehen, zur Apotheke oder andere medizinische Versorgung.
Sie leben am Rande des Dschungels, im Grunde sozial völlig isoliert. Sie kennen wahrscheinlich auch niemanden aus der Nachbarschaft. Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf? Fühlen Sie sich an manchen Tagen einsam?
Ja, natürlich. Ich gehe jetzt in die 7. Woche Vollquarantäne. Maximalen Kontakt habe ich mit der Polizei oder dem Militär draußen, die mir sagen, ich soll nach Hause gehen.
Weil sie mit dem Hund rausgehen und überall Patrouillen sind?
Genau.
Das heißt, mit denen sind sie auch schon mal aneinander geraten?
Mehrfach. Irgendeiner lauert immer in irgendeiner Ecke und kommt auf Motorrad oder zu Fuß oder im Auto um die Ecke gefahren. Wie das ist natürlich nicht schön, wenn man in einem fremden Land ist, deren Sprache man nicht spricht und da springt einer vom Motorrad und ist voll bewaffnet und rattert seinen Text runter und man versteht nur die Hälfte und man betet, dass er dich einfach nur wieder zurückgehen lässt, ohne dich mitzunehmen.
Wäre das denkbar, mit dem Hund einfach zu Hause zu bleiben? Dann kommt er mal ein paar Wochen nicht vor die Tür?
Wie macht man das? Der Hund, ich habe es versucht 2 Tage lang, der macht nichts. Also er macht einfach sein Geschäft nicht. Ich meine, natürlich, ich könnte ihn einsperren und sagen, geh vor die Hunde. Ich weiß es nicht, ich persönlich kann es nicht. Also muss ich ihn irgendwie rauslassen und dass er wenigstens einmal am Tag seine Blase entleeren kann.
Was kann Ihnen schlimmstenfalls passieren, wenn Sie sich eben nicht an die Auflage halten, zu Hause zu bleiben?
Die nehmen mich mit, sie können mich einsperren. Die sperren hier jede Woche zwischen 500 und 700 Personen ein um Panama-Stadt herum. Angeblich heißt es, $1,000 Strafe zahlen, wer die Quarantäne bricht. Es sind natürlich viele Gerüchte. Ich weiß, unser Nachbar hier, der wurde vor 3 Tagen eingesammelt und mitgenommen.
Was hatte der gemacht?
Also die spaßen nicht. Der hat seinen Hund rausgebracht, damit er mal die Blase entleeren kann.
Viele Menschen aus dem Ausland sind jetzt wieder in Sicherheit. Zu Hause in Deutschland der allergrößte Teil. Sie hingegen sitzen fest. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass Panama den Flughafen schon am 20. März komplett abgeriegelt und abgesperrt hat. Es gab aus Panama heraus ganze 2 Rettungsflüge für all die Tausenden von Menschen, die hier sitzen. Hier sind doch immer noch weitaus mehr, als man wahrscheinlich vermuten mag. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, mir einen Flug zu buchen, weil hier nichts rein darf, was mich rausbringen kann.
Eigentlich hatten Sie einen Rückflug gebucht auf eigene Kosten für Anfang Mai. Der fällt aus. Der Flughafen ist mindestens bis Juni gesperrt. Werden Sie so lange warten, bis der öffnet oder haben Sie irgendeine andere Wahl?
Es gibt seit letzter Woche eine letzte Möglichkeit, Angeblichkeit. Frankreich hat das organisiert, einen letzten Rettungsflug. Der soll am 11. Mai stattfinden. Darauf habe ich mich jetzt beworben und hoffe, dass ich akzeptiert werde.
Haben Sie versucht, sich für das Rückholprogramm der Bundesregierung zu registrieren und da auf einen Flieger mit nach Deutschland zurückzukommen?
Ja, allerdings habe ich vor Wochen gemacht, da kam nichts. Ich habe das Ganze nachverfolgt. Aus der Ecke hier aus Panama gab es seit Wochen keinen Flug Richtung Europa.
Was vermissen Sie jetzt am meisten?
Spaziergänge, rausgehen.
Können Sie der Situation noch irgendwas Positives abgewinnen?
Nein.
Und das Heimweh steigt von Woche zu Woche?
Ja, von Tag zu Tag, von morgens zu abends steigt das Heimweh.
Rebecca Geis, sie sitzt in Panama fest. Besten Dank. Andere Urlauber, die in Südamerika bankten und warteten, berichteten von einem neuen Sprichwort: abwarten und Mate trinken. Wer erst festsaß und dann doch noch nach Hause kam, der schwankte zwischen Verzweiflung und Dankbarkeit. Dankbarkeit zum Beispiel auch gegenüber einem Botschafter, der persönlich zum Airport kam und bei der Vermietungsgesellschaft noch rasch den Autoschlüssel einwarf. Wer auf solche Abenteuer und Adrenalinstöße nicht steht, der sollte sich den alternativen Reisevorschlag von Eugen Roth durch den Kopf gehen lassen.
Ein Mensch holt sich für die bezweckte Fahrt in die Ferien viel Prospekte, die, was verdächtig, unentgeltlich in reichster Auswahl sind erhältlich und die in Worten wie in Bildern den Reiz jedweder Gegend schildern. Begeisternd sind die Pensionen, in denen nette Menschen wohnen, ganz herrlich sind die Alpentäler, wo preiswert Bett und Mittagsmähler. Doch würdig reifer Überlegung ist auch am Meere die Verpflegung. Es fragt sich nur, ob Ost, ob Nord und schließlich, wie wäre es an Bord? Nicht zu verachten bei den Schiffen, der Lockruf, alles inbegriffen. Der Mensch an sich, nicht leicht entschlossen, hat lesend schon genug genossen und bleibt von 1000 Bildern satt, vergnügt in seiner Heimatstadt.
Eugen Roths Gedicht »Billige Reise«. Also am gefahrlosesten lebt es sich zu Hause, wobei wir ja aktuell sowieso keine Alternative haben. Außenminister Maas sagt, eingangs gehört, wir werden im Sommer nicht noch einmal eine 250.000 Menschen aus dem Urlaub holen. Sprich, die Reisewarnung wird erst dann aufgehoben, wenn sicher ist, dass die Urlauber auch selbstständig zurückkehren können. Womit Maas den Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub eine Absage erteilt. Holger Hoppedietzel ist Rechtsanwalt für Reise- und Luftverkehrsrecht in Wiesbaden. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Peroth.
Herr Hoppedietzel, nun haben wir heute Abend darüber berichtet, wer mit durfte auf die Luftbrücke und wer nicht oder noch nicht. Was steht dazu denn im Konsulargesetz?
Ja, also das Konsulargesetz, das richtet sich an die Konsularbeamten bzw. an das Auswärtige Amt. Und danach sollen vorrangig Deutsche, die im Ausland in eine Notlage geraten sind, die erforderliche Hilfe bekommen, die sie benötigen, um aus der Notlage wieder herauszukommen. Also bereits nach dem Gesetzeswortlaut richtet sich der Befehl zu helfen nur gegenüber den deutschen Staatsbürgern.
Das heißt, die Bundesrepublik darf da Unterschiede machen?
Ja, sie darf das, aber das ist auch nicht außergewöhnlich, denn das wird ja beispielsweise auch im Grundgesetz so praktiziert. Da gibt es ja sogenannte deutschen Rechte und Jedermannrechte. Da haben die Deutschen schon etwas mehr Privilegien, zum Beispiel das passive Wahlrecht oder die Versammlungsfreiheit. Das sind Rechte, die stehen nach dem Wortlaut des Grundgesetzes nur den Deutschen zu. Und bei der Konsularhilfe ist es genauso, wobei es eine Ausnahme gibt. Die Konsularhilfe darf sich auch richten an nicht deutsche Familienangehörige von Deutschen, solange die Familienangehörigen und der Deutsche in einem Haushalt zu Hause leben.
Und dann wäre das Auslegungssache? Wem geholfen wird?
Ja, vom Grundsatz her schon, weil das Konsularhilfegesetz stellt ja keinen Anspruch des Hilfebedürftigen auf Hilfe auf, sondern es ist eine Sollvorschrift. Also auch den Deutschen soll nur geholfen werden. Das heißt, der Deutsche, der in Notlage geraten ist, der hat nicht den Anspruch. Er kann da nur darauf hoffen, dass im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens der Konsularbeamte oder das Auswärtige Amt dann auch in seinem Sinne tätig wird. Aber was die Angehörigen, die nicht deutschen Angehörigen angeht, ist es nochmal ein Stückchen freier für die Konsularbeamten, da die Auswahl zu treffen, wem geholfen wird oder nicht.
Also so oder so, Reisen ist keine staatliche Vollkasko-Angelegenheit und deshalb ist die Bundesrepublik auch nur in Anführungsstrichen in Vorkasse getreten. Jetzt wird erstmal die Höhe der Gesamtkosten der Aktion ermittelt, eingeplant wurden 50 Millionen Euro hieß es, 100 Millionen Euro hieß es und danach werden die Betroffenen über ihren Beitrag informiert. Warum wird da nachträglich abgerechnet?
Ja, auch das sieht das Konsulargesetz so vor, dass die Hilfeleistung nicht unentgeltlich ist, sondern die Hilfe wird nur gegen Entgelt geleistet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Rettungsflug, der kostet ja auch wirklich Unmengen an Geld. Wenn wir uns den ersten Beitrag mit dem Lufthansa-Kapitän anschauen, da ist eine Lufthansa-Maschine oder wahrscheinlich mehrere oder viele Maschinen, die sind wahrscheinlich leer nach Neuseeland geflogen und fliegen dann die Passagiere wieder zurück. Und allein der Leerflug, der kostet einen Haufen Geld. Also das Fliegen ist ja nun wirklich nicht billig. Da sind Zahlen im Raum von ungefähr 5.000 bis 6.000 Dollar pro Stunde, die ein Flugzeug in der Luft ist, vielleicht sogar noch mehr. Und muss der Staat nach der gesetzlichen Regelung auch nicht aus eigener Tasche bezahlen.
Und was wäre da nun ein fairer Betrag, den der Zurückgeholte zu leisten hätte?
Ja, also fair wäre es, wenn er belastet würde mit den Kosten, die üblicherweise entstehen für ein marktübliches Flugticket One-Way. Also beim Langstreckenflug, der über 12 Stunden geht, vielleicht so in der Größenordnung 800 bis 1000 Euro. Aber genau kann ich mich da jetzt auch nicht festlegen. Das hängt halt einfach davon ab, wie groß dann letztendlich auch der Zuschuss, den die Bundesregierung ja leisten will, sein wird.
Wenn Sie nun sagen, ein Darlehen wird gewissermaßen gewährt in Form einer Sachleistung, gibt es auch klassische Darlehen? Also sagen wir mal, jemand sitzt in einem Hotel fest und konnte ja nicht damit rechnen, das über Wochen bezahlen zu müssen. Kann derjenige mit staatlicher Unterstützung rechnen?
Ja, auch das ist im Konsulargesetz so vorgesehen, dass der Hilfebedürftige, der im Ausland jetzt wirklich festsitzt und gar nicht zurückkommen kann aus irgendwelchen Gründen und dort noch eine gewisse Zeit bleiben muss und dem die Mittel ausgehen, der kann auch ein Darlehen von dem Konsulat bekommen, um jetzt seine Kosten, die er im Ausland hat, zu bestreiten für Verpflegung und für Unterkunft.
Jetzt gibt es aber in den sozialen Medien laute Kritik. Da hieß es zum Beispiel, warum sind denn Touristen überhaupt aus Deutschland abgeflogen, wenn es zu dem Zeitpunkt schon Corona in Asien gab? Dann auf Kosten der Steuerzahler diese Leute zurückholen, geht's noch? So lautete zum Beispiel ein Kommentar im Netz. Aber darauf könnte sich jetzt die Bundesrepublik nicht berufen und salopp gesprochen sagen, selbst schuld.
Nein, das kann sie hier nicht. Solange das Reisen möglich ist, und das Reisen ist ja nun auch Teil unseres Gesellschaftslebens, das Reisen ist Teil unserer Wirtschaft, und man kann es den Reisenden jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich noch auf Reisen begeben. Aber wir haben ja nun das Instrumentarium der Reisewarnung, das Auswärtige Amt, das beobachtet ja die Zielgebiete weltweit sehr genau und stellt fest, wo sind Gefahren. Und aus dem Grund werden ja auch die Reisewarnungen ausgesprochen. Und wie der Außenminister jetzt ja auch mitteilte, nochmal wird man eine solche Rückholaktion nicht durchführen. Aber jetzt sind ja auch, glaube ich, alle potenziellen Reisenden wirklich gewarnt vor den Gefahren, die sich stellen können, wenn man sich jetzt ins Ausland begibt und gerade ins exotische Ausland. Im europäischen Ausland ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, da kann man gegebenenfalls dann auch vielleicht noch über Land wieder zurückkommen, aber das Ausland eben auf dem anderen Kontinent, da muss man jetzt schon wirklich sehr vorsichtig sein und sehr genau überlegen, ob man das Risiko eingeht.
Würden Sie sagen, rein rechtlich gibt es noch Nachbesserungsbedarf für Reisende von staatlicher deutscher Seite aus oder sind die deutschen Urlauber da gut versorgt?
Also wenn wir jetzt mal uns allein die Pauschalreisenden anschauen, die sind ja nun wirklich sehr gut versorgt. Die Pauschalreisenden, die haben ja nun neben der Fluggesellschaft, die sie dort hingebracht hat und auch wieder zurückbringen muss, ja zusätzlich noch den Reiseveranstalter, der muss sich kümmern. Und da gibt es ja jetzt seit der Neuregelung des Reisevertragsrechts seit 1,5 Jahren eine Vorschrift über die sogenannte Beistandspflicht des Reiseveranstalters. Das heißt, also er muss sich im Zielgebiet vor Ort kümmern. Dann haben wir das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Konsularhilfe, die geleistet wird. Und aber ein bisschen Risiko verbleibt natürlich auch letztendlich beim Reisenden selbst. Und man kann es so sehen unter dem Motto, Abenteuer ohne Risiko ist Disneyland. Also ein bisschen Risiko muss man schon selbst tragen.
Sagt Holger Hoppe-Dietzel, er ist Rechtsanwalt für Reise- und Luftverkehrsrecht in Wiesbaden. Besten Dank. Für tausende deutsche Reisende endete der Urlaub wegen der Corona-Krise abrupt. Für andere mündete er in eine Hängepartie, die teilweise noch immer anhält. Manche haben versucht, die Rückholaktion musikalisch anzufeuern. Eine Gruppe in Fidschi sang Heiko, Come Fly For Me. Tatsächlich aber war es keine Kleinigkeit, ad hoc 240.000 Flugplätze zu organisieren. Und deshalb schreibt eine Kolumnistin der Zeit, nicht vergessen, Danke zu sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass einen der Außenminister persönlich nach Hause fliegen lässt. Es war H2 Kultur, der Tag, die Letzten holt der Flieger, das Schicksal der Gestrandeten. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.